Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du beständig bei uns bleibst. Danke, dass du nicht aufhörst zu wirken jetzt. Sag das mal dem Heiligen Geist. Sag ihm mal danke, dass du jetzt nicht aufhörst zu wirken. Und danke Gott, dass du viel vorbereitet hast für uns heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du uns echt in Entspanntheit und in Leichtigkeit in mehr von deiner Fülle reinführst. Und ich bitte dich, dass das heute Morgen echt einer von vielen Schritten ist, den wir als Gemeinde und als Einzelne gehen, um noch mehr Leben in Fülle zu haben, was du uns versprichst, Jesus. Und wenn du das möchtest, dann sag doch mal zusammen mit mir Amen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Schade, dass ihr nicht im Urlaub seid für euch, aber vielleicht fahrt ihr ja noch oder wart ihr schon. Einige sind im Urlaub, aber trotzdem sind viele Leute da, das ist herrlich. Ich war schon im Urlaub, ja, es war auch sehr schön, aber irgendwie fühlt sich das schon wieder so lange her an. aber mit Jesus ist immer Urlaub. Kann zumindest sein. Weiß einer, worum es heute geht? Ja, warum? Du hast aufgepasst, genau, wir als Gemeinde, wir haben Kernwerte, 6 Stück, ne? Wisst ihr noch, welche das sind? Jesu Blut hat für alles bezahlt, genau. Wir leben Beziehungen nach Gottes Vorbild. Richtig, was noch? Oh, wow. Sehr gut. Was haben wir noch? Wir leben Jüngerschaft, richtig. Und einer fehlt noch, Gott ist gut, genau. Und das heißt, heute reden wir nochmal worüber? Über Freiheit und Verantwortung, richtig. Und zwar hatten wir da schon mal was drüber. David, wir können nach der Predigt reden, okay? Ja, wir reden nach der Predigt darüber, okay? Cool, danke. Wir hatten vor 2 Wochen schon mal gehört, dass Freiheit unsere Verantwortung ist. Ja, Jesus hat uns Freiheit erkauft, aber es ist unsere Verantwortung, auch darin zu leben. Letzte Woche hat Tobi richtig gut darüber geredet, dass wir Freiheit haben und Verantwortung. Ich fand cool, wie er die nicht gegeneinander ausgespielt hat, sondern einfach, ne, so ist es halt. Du hast das und du hast das. Und heute reden wir wieder über Freiheit und Verantwortung. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das heute wird und wie ihr zwischendurch guckt und ob ihr nachher Fragen habt. Ich hatte stark den Eindruck schon vor Wochen, dass ich darüber reden soll. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass das zu diesem Thema passt. Deswegen fand ich das legitim, den Eindruck, den ich schon vorher hatte, hier rein zu quetschen. Und ich glaube, es ist gut. Als Prediger will man ja immer über alles Mögliche reden, ne? Wir lesen mal Bibel, das ist immer gut. Johannes Evangelium ist immer gut. Das ist Johannes 10. Wir lesen die Verse 7 bis 11. Das kennt ihr alle. Das ist sehr gut. Und da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Der wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ihr wisst ja, keine Bibelübersetzung hat die ganze Fülle der Übersetzungsmöglichkeit, die so ein griechisches Wort gibt. Und dieses, ich bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben. Andere Übersetzungen sagen Leben in Fülle, Leben in Freude oder dass sie mehr als erwartet haben, dass es besser als erträumt ist. Und in Vers davor, wo es heißt, dass sie Weide finden, das klingt für uns Menschen jetzt erstmal nicht ganz so attraktiv, eine Weide zu finden. Aber für ein Schaf ist das schon sehr attraktiv, vor allem wenn das, wie andere sagen, eine saftig grüne Wiese ist. Das ist schon für ein Schaf richtig top. Also ohne Schafen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber mehr als eine saftig grüne Wiese, mehr brauchen die nicht und mehr könnten die auch nicht. Also wenn man denen mehr geben würde, dann würden die damit nichts anfangen können. Von daher, Jesus sagt hier ganz klar, wenn ihr durch mich durchgeht, wenn ihr mit mir zusammen lebt, dann werdet ihr alles bekommen, was ihr braucht. Alles und noch mehr. Weil Gottes Wille für dein Leben ist nicht, dass es anstrengend ist. Das heißt nicht, dass es immer leicht sein wird, aber mit ihm zusammen wenn wir mit ihm zusammengehen, wenn wir durch ihn durchgehen, dann haben wir alles, was wir in jeder Situation brauchen, damit wir trotz widriger Umstände Leben in Fülle haben. Davon bin ich überzeugt. Weil Jesus sagt, kommt zu mir, weil mein Joch ist leicht. Gott ist kein Spielverderber. Gott ist kein Langeweiler. Gott geht es nicht um willkürliche Regeln oder Verbote. Wusstest du das? Ja? Weißt du das auch, wenn du das Alte Testament liest? Ja? Gott will dir nichts wegnehmen. Wir lesen in dem Text hier, derjenige, der dir was wegnehmen will, das ist jemand anders. Jemand anders will dir was wegnehmen. Der Feind kommt, um zu stehlen. Und vorher heißt es, dass alle, die vor mir gekommen sind, Diebe und Räuber sind. Ja, egal wie toll das Versprechen sein mag, was dir jemand anderes als Jesus gibt, am Ende des Tages will und wird er dir was klauen, wenn du es zulässt. Und Jesus ist der Einzige, der dir was gibt. Mehr als genug, mehr als er dir nimmt. Weil das Einzige, was er dir nimmt, ist deine Anstrengung und deine Selbstleistung und deine Scham und Schuld. Und wisst ihr was, noch was? Dein Körper und die Welt, in der wir leben, das, was wir anfassen können, das Materielle, das ist gar nicht böse. Wusstest du, dass dein Körper nicht böse ist? Dein Körper ist nicht dein Feind. Jesus, Gott, die haben die Welt geschaffen und die haben gesagt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Der hat einen menschlichen Körper geschaffen und sich den angeguckt und gesagt, Niere, Leber, Milz, Gehirn, Hypothalamus, Amygdala, alles da und das ist sehr gut. Und wir denken trotzdem so oft, irgendwie denken wir, unser Körper ist unser Feind, wir müssen unseren Körper überwinden, wir müssen unseren Körper knechten. Und da ist auch was dran, aber diese Grundeinstellung, dass alles außer dem geistlichen Bereich, den wir ja nicht sehen können, dass alles außer dem, was irgendwann mal nach dem Tod kommt, böse ist oder minderwertig, das stimmt nicht. Das ist falsches Denken, was sich durch Griechen eingeschlichen hat in den christlichen Glauben, was die Wüstenväter, die wirklich richtig gute Anliegen hatten, nämlich diese verwässerte Staatsreligion, die Konstantin eingeführt hat, die wieder zurückzubiegen zum echten Christentum, da sind die, glaube ich, ein bisschen zu hart abgebogen. Und wir sitzen heute hier und denken, das Fleisch, von dem wir im Neuen Testament oft lesen, ja, wo es heißt, ich kämpfe gegen mein Fleisch oder ich knechte mein Fleisch oder was auch immer, das ist nicht dein Körper. Es gibt Stellen in der Bibel, wo damit dein Körper gemeint ist, aber dann ist auch eindeutig. Zum Beispiel, wenn Paulus sagt, mein Fleisch wurde gekreuzigt und ein paar Kapitel später sagt er, dieses Leben, was ich jetzt im Fleisch lebe, ist eindeutig, dass er beim ersten Mal was anderes meinte als beim zweiten Mal. Weil das erste Fleisch ist ja schon gekreuzigt. Versteht ihr, was ich meine? Da ist ganz klar, dieses Leben, das lebe ich in meinem Fleischanzug, der erstmal neutral ist. Mit dem kann ich Gott verherrlichen und mit dem kann ich meinem Nächsten schaden. Der ist neutral, der kann vieles. Aber das Fleisch, wo wir immer denken, oh mein Fleisch, ja das ist böse, das wurde mit Christus gekreuzigt. Das haben wir eben gelesen. Ich sehe mich mit dir gekreuzigt. Und wenn du neuere Bibelübersetzungen liest oder andere als die Elberfelder, dann wirst du oft sowas lesen wie die sündhafte Natur. Und natürlich sollen wir der sündhaften Natur widerstehen, das ist ja logisch. Aber dein Körper ist sehr gut. Amen. Der tut vielleicht manchmal weh und der nervt vielleicht manchmal. Aber das ändert nichts daran, dass Gott dich anschaut und sagt, sehr gut. Weil Gott sieht dich nicht getrennt von der Lösung, die er selber bietet. Versteht ihr? Gott sieht dich als eins mit ihm. Und wenn Gott dich sieht in deiner Krankheit, dann sieht er dich in deiner Krankheit in Jesus, in dem schon die Heilung ist. Gott macht da keine Trennung zwischen deinem Körper und deinem ewigen Wesen, was du schon bist, seit du in Jesus reingekommen bist. Oh, wir sind auf einer ganz anderen Spur. Aber das wollte ich einmal gesagt haben, ja? Also, am Anfang hat alles in der Bibel damit, dass Gott zwei nackte Menschen in seine Wonne gesetzt hat. Weil Eden, das bedeutet nämlich Wonne. Ich weiß das. Mein Sohn heißt so. Gott hat zwei Menschen genommen und die in seine Wonne reingesetzt. Und er hat gesagt, guck mal, wie lecker alles ist. Das könnt ihr alles essen. Das gehört euch. Habt Spaß in diesem Garten. Und ich komme abends vorbei und wir können Gemeinschaft haben. Ist herrlich, ist Wonne. das ist ganz offensichtlich, dass das Gottes Absicht für unser Leben ist, dass wir Wonne haben. Und wisst ihr, worauf alles hinsteuert? Alles steuert hin auf ein Hochzeitsmahl. Es steuert hin auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Warst du schon mal bei einer Hochzeit? Ja? Da gibt's was zu essen, da gibt's was zu trinken, da ist man nicht traurig, da freut man sich, da herrscht Party. Und wenn das Irdische doch nur ein Abbild von dem Ewigen ist, wie viel herrlicher wird dann das Hochzeitsmahl des Lammes sein im Vergleich zu einer Hochzeit, auf der du schon mal warst? Also meine Hochzeit war richtig, richtig schön. Wir hatten damals nicht so viel Geld wie jetzt vielleicht, aber und ich sah auch nicht so gut aus wie damals. Nein, andersrum. Jetzt finde ich besser aus als damals. Ich frage mich, was für Entscheidungen ich getroffen habe bezüglich Haaren und Anzug und so. Aber ich war noch nie auf einer Hochzeit, die ich besser fand als meine. Jetzt meine ich, ja, ist schön hier, aber ich hätte es anders gemacht. So. Natürlich hätte ich auch damals Sachen anders gemacht, aber meine Hochzeit war schon richtig, richtig gut. Aber wie viel schöner wird erst die ewige Hochzeit im Himmel, wenn wir als Leib Christi seine Braut mit ihm verheiratet werden. Boah, das wird so Hammer. Und es ist kein Zufall, dass Jesus von einem Hochzeitsmahl spricht. Ist kein Zufall. Wir lesen im Psalm 16, Vers 11, den kennt ihr auch alle, da heißt es, Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten oder Wonnen in deiner rechten Hand immer da. Wenn wir zu Gott kommen, dann ist da keine Langeweile. Das ist so eine perverse Lüge, die wir glauben. Gott ist nicht langweilig. Gott ist das alles außer langweilig. Im Vergleich zu Gott ist alles andere langweilig. Ohne Gott ist alles so viel langweiliger als mit ihm. Das ist die Wahrheit. Und das ist gut so, dass es so ist. Und im Psalm 34, Vers 9, den kenne ich, weil das ist mein Trauvers. Guter Trauvers, kannst du nehmen, ist okay. Da heißt es, schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Ist kein Zufall, dass es Wörter sind, mit denen wir was anfangen können. Wir sollen schmecken und sehen. Wir sollen es fühlen. Wir sollen es verinnerlichen. Wir sollen das nicht nur theoretisch in unserem Kopf haben. Wir sollen das erleben. Das ist Gottes Wille, sein Wunsch für uns. Nicht erst, wenn wir tot sind, sondern jetzt schon hier. Stell dir mal vor, Gott hat Essen erfunden. Wusstest du das? Dass das Gottes Idee war, dass du Essen brauchst, ja? Und die Adam und Eva haben auch schon Essen gebraucht, ne? Also es war nicht so, dass im Paradies, da brauchten die ja kein Essen und dann ist die Schöpfung gefallen. Steht übrigens so nicht in der Bibel, das Wort gefallen. Aber dann ist irgendwas passiert und dann brauchten wir leider plötzlich Essen. Ah, Mist. So war das nicht. Gott hat Essen erfunden. Gott hat Trinken erfunden. Und ich wage mal zu behaupten, dass Gott sogar Alkohol erfunden hat. Gott hat Sex erfunden. Und er hat dafür gesorgt, dass es Spaß macht. Oder? Ja, oh, ich liebe diesen Widerstand. Ich liebe eure Blicke. Danke dafür. Wir gehen da jetzt hier mal zusammen durch. Also die Bibel ist eindeutig, dass wir essen, trinken, Sex, dass wir diese Sachen, die Gott geschaffen hat, dass wir die genießen sollen und dürfen im richtigen Rahmen. Ja, Essen zum Beispiel. Ich meine, Gott hat mehrmals in der Bibel einfach so Essen auftauchen lassen aus dem Nichts. Er hat Essen vermehrt. Er hat Essen bringen lassen von Tieren. Ich meine, Jesus hat für seine Jünger gekocht, ne? Der auferstandene, verherrlichte Jesus wartet am Ufer mit gegrilltem Fisch auf seine Jünger. Das ist doch krass, oder? Oder trinken. Ich meine, jetzt das Trinken, das Alkohol trinken, ne? Was war denn das erste Wunder, was Jesus vollbracht hat? Er hat aus Wasser Wein gemacht. Und wo war das? Auf einer Hochzeitsfeier. Jesus ist zu einer Party gegangen und als die Party drohte zu kippen, weil die Stimmung dann nicht mehr so ganz so heiter wäre, da lässt sich Jesus von seiner Mutter überreden und macht circa 600 Liter Wein. Und wir können jetzt darüber streiten, wie viel Prozent der hatte. Das ist mir total egal. Der hatte auf jeden Fall mindestens 1%, okay? Mindestens 1% hatte der, sonst wäre es nämlich kein Wein. Ja? Und ich meine, man muss nur mal das von den Griechen oder den Römern lesen, um zu wissen, dass die betrunken werden konnten. Und zwar sehr, ja? Also die hatten jetzt nicht nur Wasser. Ja? Kennt ihr Koffeinwasser? Für Leute, die Energy oder Kaffee nicht mögen, die können dann Koffein zu sich nehmen. Total Panne. Aber die hatten kein Alkoholwasser, ja? Sie hatten nicht mit 1%, also versteht ihr, was ich meine, ne? Und guck mal, in Nehemia 8, ne? Das ist die Stelle, da geht's dem Volk Israel gerade nicht so gut. Da ist gerade Herausforderung angesagt. Nehemia 8, Vers 10. Und ich lese euch mal vor, was da steht, sobald ich das gefunden habe. Warte mal, Sarah, Mesid, Daniel, Sehr, Nehemiah ist davor. Ich kann euch nur empfehlen, die Bücher auswendig zu lernen. Da! Nehemiah 8, Vers 10. Er sagte zu ihnen, das ist der Nehemiah und der Prophet Esra, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und schickt dem Anteile, der nichts hat. Denn der Tag ist dem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Weinen und Fasten sind nicht heiliger als Freude und Essen. Es gibt eine Zeit für beides, aber das eine ist nicht heiliger als das andere. Es heißt explizit nicht fasten, nicht traurig sein, weil dieser Tag ist heilig. Ist doch interessant, oder? Im Alten Testament sagt er das. Im Alten Testament. Wir dürfen das genießen, ja? Ich meine, lies mal das Neue Testament. Im Neuen Testament sagt Paulus, wenn ihr verheiratet seid, dann habt bitte Sex. Bitte habt nicht keinen Sex. Außer ihr entzieht euch für eine Zeit, damit ihr beten könnt. Aber danach kommt wieder zueinander. Die Bibel sagt ganz klar, Sex nur in der Ehe, aber soweit möglich in der Ehe bitte Sex, okay? Und nicht nur, um Kinder zu kriegen. Das ist unser Gott, der will, dass wir Freude haben. Und dass wir über diese Sachen, die irgendwie in unserer deutschen Kultur mit Scham behaftet sind, reden können. Und ich habe ja noch gar nicht von Cannabis angefangen. Und da reden wir vielleicht auch heute nicht drüber. Und keine Sorge, ich rauche nicht und würde es dir auch nicht empfehlen. Aber wir dürfen diese Sachen genießen, die Gott geschaffen hat. Und jetzt kommt's. Hört ihr mir zu? Nur wenn wir auf den Erfinder hören, den Erfinder von diesen leckeren, tollen Sachen, nur wenn wir es so machen, wie er sich das gedacht hat und wie er uns das in Christus vorgelebt hat, werden wir in die Fülle der Freude kommen, die er für uns hat. Also da kannst du jeden Mann fragen und mich als allerersten, wenn du dich nicht an die Anleitung hältst, dann wirst du nicht in die Fülle von Freuden kommen. Wenn du glaubst, du weißt besser, wie das IKEA-Regal aufzubauen ist, wenn du glaubst, du musst die Anleitung von dem Rasenmäher nicht lesen, bevor du ihn das erste Mal anmachst, dann wirst du nicht in die Fülle kommen. Dann wird diese Sache, die an sich gut ist, für dich zum Schaden. Sei es physisch, weil du dir wehtust, sei es emotional, weil du total genervt und gestresst bist und es leider an deiner Frau und deinen Kindern auslässt, weil jemand anders ist ja nicht da. Ist doch so, oder? Lies die Anleitung. Frag mal den Rainer. Lies die Anleitung. Ist ganz wichtig. Und Gott hat die Anleitung geschrieben. Und wenn wir die nicht lesen, dann werden wir nicht mehr Freude haben. Wir werden nicht einen Umweg finden, ein Wurmloch, wo wir plötzlich doppelt so viel Freude haben, wie wenn wir uns an die Anleitung halten werden. Nein. Wir werden crashen. Das Ding wird abstürzen und wir werden keine Freude mehr an den Sachen haben, die uns eigentlich Freude bringen sollten. Ich meine, bei Alkohol und Essen, da muss man ja nur 10 Sekunden drüber nachdenken, ne? Ist klar, wenn die Bibel sagt, berauscht euch nicht mit Wein und fresst euch nicht voll, ja, was passiert denn, wenn man das zu oft macht? Da hat man langfristig nicht mehr Spaß als sonst. Und über Sex könnte man jetzt genau das Gleiche sagen, was die Psychologie immer mehr und mehr herausfindet, ne? Also, Gott ist kein Spielverderber, okay? Aber warum gibt er uns dann Regeln? Zum Beispiel, warum sollen wir nur mit unserem Ehepartner schlafen? Warum sagt er das? Oder warum sollen wir Teile unseres Geldes weggeben? Das ist doch gemein. Da habe ich doch für gearbeitet und dann hat der Staat schon was weggenommen und dann soll ich auch noch was davon weggeben? Das ist doch gemein, könnte man denken. Wenn man denkt, dass es Gott nur um die Regeln geht und nicht um dein Herz. Wenn man denkt, dass es Gott nur um deinen äußerlichen Gehorsam geht und nicht um eure Beziehung zueinander. Geht's mich ein bisschen verrannt. Geht's euch noch gut? Ja? Okay, cool. Also wenn ihr Fragen habt, kommt gerne nach der Predigt auf mich zu. Kein Problem, ja? Oder auf jemand anderen, der, wie Nancy schon gesagt hat, lächelt. Über solche Themen redet man besser mit Leuten, die lächeln. Gott hat uns im neuen Bund Freiheit geschenkt. Und ich würde sagen, diese Freiheit, die er uns geschenkt hat, die ist für uns Deutsche, für uns Christen in dem Moment, wo wir gerade in der Kultur leben, ist die gruselig. Weil wir nicht ganz wissen, wie kann das so viel Freiheit sein und wie können wir damit vernünftig umgehen. Ich lese euch mal zwei Stellen vor aus dem ersten Korintherbrief. Eine Stadt, die war Duisburg sehr ähnlich, Korinth. Ja, da gab es sehr viel Missstand und sehr viel abgefahrene Sachen, denen man nicht zu nahe kommen will. Und da schreibt er erstens in 1. Korinther 6, Vers 12. Und es ist egal, ob er die Korinther jetzt zitiert oder nicht. Paulus sagt, das ist so. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Habt ihr das mal gelesen? Was ist erlaubt? Alles. Und dann vier Kapitel später in 1. Korinther 10, 23 sagt er nochmal, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Nächster Vers, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Wisst ihr, was ein Problem von Paulus war? Paulus, der dem Herrn persönlich begegnet ist, Paulus, der vom Herrn persönlich das Evangelium gelehrt bekommen hat und der es so klar und deutlich formuliert wie sonst keiner der Jünger. Dieser Paulus hat gepredigt, die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und die Leute, die Gott eher als Spielverderber und als Regelwerk kannten, haben gefragt, Moment mal, heißt das jetzt, ich darf so viel sündigen, wie ich will? Lies den Römerbrief, das war die Frage, die aufgekommen ist. Hast du schon mal eine Predigt gehört, wo du am Ende dachtest, Moment mal, heißt das, ich darf jetzt so viel sündigen, wie ich will? Ich glaube, die Predigen, die wir hören, sind eher genau wie bei den Pharisäern, nämlich es gibt Regeln. Und damit wir die Regel bloß nicht brechen, stellen wir vor, die Regel einen Schutzzaun. Damit, wenn ich den Schutzzaun aus Versehen breche, es schon Ärger gibt, damit ich bloß nicht in die Nähe von der eigentlichen Regel komme. Ne? Das ist eher das, was wir kennen und hören. Aber Gott hat uns für die Freiheit frei gemacht. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Für die Freiheit. Für die Freiheit, nicht für Regeln. Für die Freiheit. Die Freiheit! Und so oft fragen wir, darf ich das? Muss ich das? Ist das noch okay? Kennt ihr diesen Gedanken? Darf ich das? Muss ich das? Zum Beispiel, darf ich Alkohol trinken? Und wenn ja, wie viel? Oder welches Getränk? In der Bibel steht ja nur Wein. Deswegen darf man ja kein Bier trinken, ne? Hä? Oder muss ich meinen Zehnten zahlen? Muss ich das jetzt wirklich? Oder ist Selbstbefriedigung immer eine Sünde oder nur manchmal? Ey, geh ins Internet, da gibt es so lange Diskussionen über dieses Thema. Oder darf ich Cannabis rauchen? Oder darf ich Filme ab 18 gucken? Ist das okay für Jesus? Weil die Passion Christi, die ist okay für Jesus. Die ist zwar ab 16, aber da geht es ja um Jesus. Aber andere Filme ab 16, die sind nicht okay, weil da geht es nicht um Jesus. Kennt ihr dieses Denken? Ja? Diese Fragen und noch alle anderen Fragen, die man stellen könnte, dein persönliches Beispiel, sind keine Fragen an einen liebenden Vater. Das sind keine Fragen an deinen Bräutigam. Diese Frage, wie weit darf ich gehen? Darf ich das nicht? Was machst du, wenn ich das mache? Das dreht sich nur um uns selber. Es geht nur darum, wie kriege ich keine Strafe? Wie komme ich irgendwie drumherum um diesen Paragraphen? Wie viel Haut darf ich zeigen? Ist das noch okay? Ich weiß es nicht. Das sind Schwarz-Weiß-Fragen über richtig und falsch. Und wisst ihr was? Das Schwarz-Weiß-Fragen von richtig und falsch ist die perfekte Zusammenfassung vom alten Bund, wo Gott den Menschen Freiheit angeboten hat. Die Menschen haben gesagt, nee, wir wollen lieber regeln, das ist leichter. Gott gesagt hat, ich glaube nicht, dass das leichter ist, aber wenn ihr unbedingt regeln wollt, dann könnt ihr 613 davon haben. Weißt du, du fragst deinen Chef, ob du was darfst. Aber deinen Ehepartner sagst du, dass du das gerne machen möchtest und dann tauscht ihr euch darüber aus, ob das okay ist und welche Auswirkungen das für dich hat, welche Auswirkungen das für die Kinder hat, ob das okay ist, wenn du den Abend weg bist oder nicht. Wenn du deinen Ehepartner so siehst wie dein Chef, das kann ja manchmal leider passieren, dann fragst du zwar auch, ob du das darfst, aber das sollte nicht der Fall sein, ja? Der Paulus schreibt in Galater 5,1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und ich glaube, wenn wir in unserem guten Verlangen, heilig zu leben, anfangen, nur auf diese Fragen zu schauen, darf ich das, muss ich das, wie weit ist das noch okay, dann sind wir wieder unter einem Joch der Sklaverei. Dann sind wir nicht in der Freiheit, für die Christus uns erkauft hat. Dann leben wir nicht in alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Dann leben wir in manches ist erlaubt, nämlich das, was nützlich ist. Aber wir leben im neuen Bund. Sag mal, ich lebe in einem neuen Bund. Sag mal, das Alte ist völlig vergangen. Christus hat den alten Bund völlig erfüllt. Ja, wir leben im neuen Bund. Und wisst ihr, welches Gebot es im neuen Bund gibt? Es gibt ein Gebot. Ein Gebot. Eins. Jesus sagt nicht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er sagt, daran hängen die Gesetze und die Propheten. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und an dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, um auf dieses Ziel hinzukommen, dass ich meinen Nächsten so liebe, wie Christus ihn liebt, oder? Wenn ich zu viel Alkohol trinke, ist das erlaubt. Und wenn ich alleine bin, dann mache ich vielleicht nichts Dummes. Aber wenn ich mit anderen Leuten in einer Gruppe bin, dann kann es dann schnell mal passieren, dass ich etwas tue, was den anderen nicht erbaut. Wer hat das schon mal erlebt? Ja, keine Scham. Passiert, ne? Ganz einfach. Die Fragen sind nicht, darf ich das, sondern ist es erbaulich? Beherrscht mich das, wenn ich das mache? Und was machen diese Sachen mit dir und mit denen um dich herum? Zum Beispiel, was macht es mit deinem Charakter, wenn du regelmäßig Filme ab 18 guckst? Stumpft der dann vielleicht ab gegenüber Gewalt? Gegenüber Sex und Pornografie? Vielleicht? Passiert das vielleicht? Gewöhnst du dich vielleicht daran? Könnte ja sein. Oder was macht es mit den Menschen um dich herum, wenn du regelmäßig berauscht bist und nicht die Kontrolle über dich hast? Was macht es mit denen, mit deiner Ehe, mit deinen Kindern? Was macht es mit denen, wenn die dich so sehen? Was macht es mit deiner Beziehung zu Gott, der doch Liebe selbst ist, wenn wir unsere Freude woanders suchen, wo wir genau wissen, dass es nicht so ganz legal ist, aber vielleicht ja doch und Gott vergibt mir hinterher? Was macht es mit deiner Fähigkeit, andere zu lieben, wie Jesus sie liebt, wenn du in der Fülle der Freiheit lebst, die du hast? Wenn du alles tust, weil alles ist erlaubt. Wisst ihr, Jesus hat uns vorgelebt, wie wir einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und Jesus hatte einen Lebensstil. Der war ganz klar. Jesus war komplett frei, da haben wir vor 2 Wochen drüber geredet, von dem, was andere dachten. Er war frei von dem Gesetz. Aber Jesus hat seine Freiheit nicht missbraucht, um anderen zu schaden. Ganz im Gegenteil. Er hat seine Freiheit immer benutzt, um die Freiheit zu verteidigen, für die er gekommen ist, und um anderen Menschen Liebe zu bringen. Jesus war frei genug, um Prostituierten und Zöllnern und Römern Liebe zu bringen. Und so frei solltest du auch sein, weil so frei bist du nämlich wirklich. Und wenn unser Glaube uns in unserer Freiheit scheinbar einschränkt, ja, wenn die Bibel oder der Herr oder unser Nächster, unser Bruder hier, dem wir vertrauen, und sagt, mach das lieber nicht, dann ist das nur, hört mich an, dann ist das nur, damit wir hinterher mehr Freude haben. Ja? Wenn die Bibel dir etwas sagt, dann nur, damit du hinterher mehr Leben in Fülle hast. Weil Jesus ist nicht gekommen, um dir Freude wegzunehmen, sondern um dir ultimative Freude zu schenken. So, habe ich diesen Punkt jetzt mehr als deutlich klar gemacht? Ja? Gut, weil dann können wir 1-2 Seiten überspringen und zum Abschluss kommen. Wer findet das gut? Ja, seid ruhig ehrlich, ihr habt die Freiheit, das zu sagen. Danke, Jesus. Wisst ihr, was ein Katechismus ist? Ja? Kennt ihr zum Beispiel den Kleinen und den Großen vom Luther? Ja? Ein Katechismus, das war um die Reformation herum. Da wurden diese Dinger geschrieben. Der Heidelberg-Katechismus ist mega cool. Da wurden an die Katechumen, die an den Glauben herangeführt wurden, denen wurden Fragen und Antworten aufgeschrieben, die dann auswendig lernen konnten. Weil die konnten nicht lesen, aber auswendig lernen kann man ja, ne? Und es gibt verschiedene Katechismen und dann steht da so drin, wie, keine Ahnung, was ist die Dreieinigkeit, was ist der Vater, was ist der Sohn, was ist der Heilige Geist. Und es ist super interessant, das zu lesen. Und bei vielen Sachen merkt man erstmal, wie gering eigentlich sein eigenes Verständnis ist. Also ich predige hier seit ein paar Jahren. Und wenn ich dann lese, was die Bauern unter Luther auswendig gelernt haben, dann denke ich so, uiuiui, die hatten aber, also wenn die das wirklich auswendig konnten, dann wussten die aber mehr als ich. Dann sollten ja lieber die Bauern aus dem Mittelalter predigen und nicht ich. Und die Engländer, die haben auch einen Katechismus. Die hatten ihre eigene Reformation. Das ist der Westminster-Katechismus. Und dann gibt es diese Frage. Im Westminster-Katechismus gibt es Frage irgendwie 17 oder so, da steht, Was ist das höchste Ziel des Menschen? Jetzt einmal kurz drüber nachdenken, was du als Antwort geben würdest. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Vielleicht sich immer an alle Regeln zu halten, nicht aufzufallen und am Ende friedlich einzuschlafen? Könnte der deutsche Katechismus sein, aktuell. Aber der Westminster Katechismus hat im Mittelalter gesagt, hört mir zu, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn in alle Ewigkeit zu genießen. Genießen. Enjoy God forever, genau. Und John Piper, den ihr bestimmt kennt und dem ihr auch vertrauen würdet, wenn ihr ihn kennen würdet, der hat das umformuliert in seinem Buch Desiring God und hat geschrieben, dass wir Gott verherrlichen, indem wir ihn genießen. Weil Gott verherrlichen und Gott genießen sind nicht voneinander getrennte Handlungen. Es ist nicht so, dass ich heute Gott genieße und morgen Gott verherrliche, ja? Und wenn ich Gott verherrliche, kann ich ihn nicht genießen. Und wenn ich Gott genieße, kann ich ihn nicht verherrlichen. So ist das nicht. Habt ihr gerade im Lobpreis irgendwie Gottes Gegenwart gespürt? Irgendwie, ja? Wir haben ihn verherrlicht und er hat mit Genuss geantwortet. Wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns, ja? Er kommt immer, wenn wir uns ihm nahen. So, und jetzt möchte ich John Piper ergänzen. Verrückt, dass ich mich das traue. Ja, ja, genau. Aber ich würde sagen, wir sollen Gott verherrlichen, indem wir ihn genießen und seine gute Schöpfung mit ihm zusammen genießen. Weil für uns Charismatiker, die wir ja Gott sei Dank wissen, dass man Gott erleben kann im Gottesdienst oder im Alltag, dass der Zugang zu Jesus immer frei ist und dass ich der Priester bin und kein Priester hier vorne brauche, wir haben trotzdem immer noch dieses griechische Denken, dass wir glauben, es gibt den geistlichen Genuss und den weltlichen Genuss und der geistliche Genuss ist höher als der weltliche Genuss. Richtig? Wenn ich ein leckeres Essen esse und mich super darüber freue, dann ist das ein minderer Genuss im Vergleich dazu, wenn Gott mir im Lobpreis Gänsehaut schenkt. Das ist ein höherer Genuss. Kennt ihr dieses Denken? Ja? Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, Gott ist nicht so, wie heißt das auf Deutsch, eine Dichotomie. Gott hat nicht die rechte und die linke Gehirnhälfte durchgetrennt, bei sich selber und auch nicht bei uns. Ja? Sondern Gott denkt das ganzheitlich. Und wenn Gott uns Genuss möglich macht, wenn er sogar sagt, habt Genuss, genießt mich und meine Schöpfung, dann ist das nicht eine Aktivität, die wir außerhalb von ihm machen, sondern dann sind wir genau im Zentrum seines Willens. Wenn du ein gutes Steak isst oder ein gutes Tofu, wenn du eine gute Fanta trinkst oder ein gutes Bier, dann kann dich das natürlich dazu führen, dass du noch mehr davon haben willst und noch mehr und dann irgendwann wird's ungesund. Zu viel Zucker ist ungesund, zu viel Protein ist ungesund, zu viel Tofu ist bestimmt auch ungesund, keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Zu viel Alkohol ist auf jeden Fall ungesund. Aber die andere Möglichkeit ist, wie Paulus das schreibt, ist, dass wir nicht das Geschöpf preisen, das Steak oder das Bier oder den Film, sondern den Schöpfer. Dass wir also den Genuss, den wir bekommen, gleich nachher beim Mittagessen, dass wir den nehmen und ihn genießen und nicht denken, dass der minderwertig ist. Und dann nehmen wir den und heben den Gott hin und sagen, danke Gott für dieses Steak. Oh, du bist so gut zu mir, Gott, dass du mir dieses Steak gegeben hast. Und dann genießen wir es richtig mit ihm. Dann passiert nämlich Folgendes. Dann leben wir bemühen uns beständig im Bewusstsein von Gottes Gegenwart zu sein. Ne? Wir leben Jüngerschaft so, Gottes Gegenwart ist für uns zentral, wir strengen uns an. Und dann müssen wir Sachen machen, zum Beispiel essen und trinken. Oder wir müssen irgendwann ganz dringend, wenn wir ganz lange angehalten haben, müssen wir ganz schnell auf Klo rennen. Und selbst das kann ein Genuss sein, wenn man sich erleichtert. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und allen Genuss, den wir dann haben, den können wir nehmen und sagen, danke Gott. Oh, danke, dass ich ein Verlangen habe, was du in mich reingelegt hast. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich sehne mich nach Berührung, ich brauche dies und das. Und du hast etwas geschaffen, womit ich das mit dir zusammen stillen kann. Du hast einen Rahmen geschaffen, wo ich das so genießen kann, dass es mir morgen noch mehr Spaß macht und nicht weniger Spaß. Danke dafür, Jesus. Und dann genießen wir es und das sorgt dafür, dass wir uns seiner Gegenwart mehr bewusst sind. Weil Dankbarkeit ist die Autobahn zu seinem Thron. Und dann sind wir also dankbar für das Steak und dann stehen wir auf vom Tisch und gehen zur Spülmaschine und wir sind uns so bewusst seiner Gegenwart, dass wir nicht anders können, als mit ihm zusammen die Spülmaschine aufzumachen und sagen, danke Jesus, dass ich eine Spülmaschine habe. Boah, ist das gut, Jesus. Danke für diese Spülmaschine. Wow. Ohne Spülmaschine wäre das Leben anders auf jeden Fall. Versteht, was ich meine? Und das steigert mein Bewusstsein für Gottes Gegenwart. Ich komme zurück und meine Kinder streiten und die Stimmung ist nicht so gut. Aber ich sage, boah, danke Jesus, dass du die Lösung für diese Situation hast. Danke, dass ich Kinder haben darf. Danke, dass ich verheiratet sein darf. Das ist echt gut von dir, Jesus. Und danke, dass du in mir lebst und dass du mir jetzt hilfst. Und selbst das kann dann dafür sorgen, dass ich mir seiner Gegenwart mehr bewusst bin. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Aber wenn wir das immer voneinander trennen, dann haben wir immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir irgendwas nicht machen, was explizit mit Lobpreis, Anbetung oder Fürbitte oder Zehntenzahlen zu tun hat. Und das will Gott nicht. Er will dir nicht die Freude am Steak oder am Bier rauben. Er will, dass du sie maximiert hast, mit ihm zusammen. Dass du mit ihm zusammen dein Leben genießt. Und dass du in der Freiheit wandelst, die er für dich erkauft hat. Das will Gott. So gut ist er. Der ist so viel besser, als wir denken. Und die Schöpfung ist so viel besser, als wir denken. Und natürlich, natürlich kann Gott dir in der stillen Zeit oder in der Anbetung Gefühle schenken oder zu dir sprechen oder dich, ne, dir so begegnen, wie das kein Bier der Welt, kein Tequila, nichts kann, kein Sex, gar nichts. Keine Frage, ich habe das selber erlebt. Die herrlichsten Momente, die ich jemals gespürt habe, waren, wo ich einfach alleine mit dem Herrn auf dem Boden lag. Entweder auf meiner Couch oder auf dem Boden in der Zigidu. Aber, das, was hat Gott denn da angesprochen? Mein ganzes Wesen. Er hat meinen Körper angesprochen, weil mein Körper hat reagiert. Er hat meine Seele angesprochen, weil ich habe Offenbarung bekommen. Er hat zu mir klar und deutlich gesprochen. Ich konnte Informationen verarbeiten. Und er hat meinen Geist berührt, ganz offensichtlich. Das war dasselbe Gehirnzentrum, was reagiert, wenn du deine Frau küsst oder wenn du mit deinen Freunden einen wunderbaren Abend hast. Dasselbe Gehirnzentrum hat der Herr angesprochen. Oder? Und deswegen ist das, was du spürst, nicht schlecht. Oh, ich habe das schon so oft gesagt. Ich sag's noch einmal, ja? Die Jesus-People, die hatten so ein Wort, das waren die Hippies, die Jesus kennengelernt haben. No high like the most high. Das waren Leute, die waren den ganzen Tag komplett high. Die hatten keinen Job, kein Geld, außer das, was sie für Drogen ausgegeben haben. Und haben die ganze Zeit Musik gemacht auf vierseitigen Gitarren, weil sie hatten kein Geld, um sich die anderen beiden Seiten zu kaufen, weil sie hatten ja gerade frisches Gras gekauft. Und dann sind die total high und den ganzen Tag nur spaced out. Und dann kommt irgendein anderer Hippie zu ihnen und sagt, weißt du, so war ich auch gestern, aber dann habe ich Jesus kennengelernt. Willst du auch mal? Oh ja, klar, ja, ja. Und dann, boom, der Rausch war weg, der Jesus-Rausch kam rein. Und dann sagst du, wow, dieses High ist viel besser als alle Highs davor. Wow. Das ist eine riesige Bewegung und unsere Gemeinde letztendlich schuldet dieser Bewegung viel, weil daraus entstand Vineyard und noch viele andere Sachen. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich bin da hingekommen, dass wir diese Begegnungen brauchen und da gibt es keinen Ersatz für. Aber das andere ist nicht minderwertig oder schlecht, wenn wir es mit dem Herrn zusammen machen, okay? Das habe ich jetzt oft genug gesagt, ne? Ich kann jetzt aufhören, oder? Ja? Gut, und wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann denkt da gerne drüber nach oder kommt zu mir. Ich lese noch das vor, was ich als letztes geschrieben habe. Jeder Bissen essen, jeder Schluck, ob mit oder ohne Alkohol, jede Berührung von einem Freund oder unserem Ehepartner, jede Landschaft, auch in Dokumentationen, jedes Lied, egal wie schlecht ich die Musik finden mag, wenn du es gut findest, kann eine Begegnung mit Gott werden. Gott spricht durch alles Mögliche zu uns. Und er will uns an so vielen Stellen begegnen, aber an so vielen Stellen erwarten wir es noch nicht. Alles Gute, alles Schöne kommt vom Herrn und ist eine Einladung an uns, unseren Blick in Liebe von dieser irdischen Sache hin zum Göttlichen da drin und dahinter zu richten. Wir sind so viel freier, als wir denken. Gott ist so viel besser, als wir jemals verstehen könnten, hier und in alle Ewigkeit. Amen. Will das einer? Ja? Alles klar. Dann machen wir jetzt noch was. Weil, das ist ja eine tolle Predigt und die ist jetzt hier oben. Und nächste Woche ist sie vielleicht schon wieder woanders. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns in mehr Freiheit führen will. Ich glaube, dass ihm das extrem wichtig ist. Dass wir nicht nur, wir reden so oft über Freiheit hier in der Gemeinde und dass wir doch dem Heiligen Geist einen Raum geben wollen. Und dass es voll okay ist, wenn die Seele auch mitreagiert, wenn der Geist angesprochen wird. Weil natürlich spricht Gott uns ganz an, ja? Natürlich spricht er den Körper und die Seele und den Geist an. Natürlich macht er das. Aber in den einfachen Dingen, in den profanen Dingen, in den normalen Dingen des Alltags, da wollen wir diese Freiheit ganz genauso erleben. Und da will Gott uns begegnen. Und das wird eine Rückkopplung geben. Je freier wir unser Essen essen, je mehr wir ihn im Alltag genießen, umso voller werden wir hier hinkommen. Und umso leichter wird es uns fallen, untereinander und miteinander frei vor ihm zu sein und ihn zu genießen. Und das klingt eigentlich ziemlich gut, finde ich. Und von daher, wenn du keinen Bock mehr hast, im alten Bund zu leben, der schon lange nicht mehr existiert, dann kannst du gerne mal aufstehen. Und dann kannst du gerne mal deine Hand auf dein Herz legen. Auf dieses Herz, was Jesus durch sein Blut erkauft hat und wo er schon längst lebt. Wo er durch seinen Geist lebt und wo er so viel näher und so viel realer ist als der Jesus, der menschliche Jesus, den Jüngern gegenüber saß am Tisch. Der Jesus in dir ist so viel echter und so viel realer. Und der ist so viel entspannter. Und der liebt dich so viel mehr. Und der freut sich so viel mehr auf allen irdischen Genuss, der dir heute Abend oder heute Nachmittag noch entgegensteht. Jesus freut sich so sehr darauf. Und Jesus freut sich auch so sehr auf die stille Zeit morgen früh mit dir. Auch wenn du dich vielleicht noch nicht so sehr darauf freust, weil du denkst irgendwie, oh, das wird bestimmt anstrengend. Aber wird es nicht. Weil Gott ist kein Spielverderber. Und ich habe keine Ahnung, welcher Punkt aus der Predigt dich angesprochen hat. Ich weiß nicht, welches Beispiel dich ganz persönlich getroffen hat, wo du gemerkt hast, boah, ey, ich sehe Gott nicht als liebenden Vater, der es gut mit mir meint. Ich sehe Gott als Paragraphenreiter. Ich sehe Gott als Gebote und Gesetze, als Zaun, der mich draußen halten soll und nicht als Zaun, der dafür sorgen soll, dass ich drinnen bleibe in der Fülle. Wenn du das gemerkt hast, dann halt Gott diesen Bereich jetzt hin. Halt ihm deine Sexualität hin. Halt ihm deinen Appetit hin. Halt ihm deine Hobbys hin. Halt ihm deine Freundschaften hin. Deinen Zuckerkonsum, egal was es ist. Halt ihm das hin und sag ihm, dass du das mit ihm zusammen machen willst. Dass du mit ihm zusammen da dran sein willst. Dass Scham und Schuld keinen Platz haben. Er für immer die erste Anlaufstelle für dich sein soll, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Freude suchst, dann soll er das High like no other highs sein, dann soll er die Fülle von Freuden für dich sein. Und das kannst du jetzt an deinem Platz in aller Stille machen. Und ich glaube, dass es Veränderung bringen wird. Und in meinem Jesus segne ich dich damit, dass du in der Freiheit, die Jesus für dich erkauft hat, wandelst. Und dass du, je älter du wirst, dass du immer, immer freier wirst. Dass du nicht gebundener wirst in Denkmustern oder in Handlungsmustern, sondern dass du immer, immer freier wirst. Und dass du jeden Tag mehr die Schöpfung und den Schöpfer gemeinsam mehr und mehr genießt. Und dass du immer entspannter wirst und immer mehr merkst, dass er dich wirklich zu einer Oase der Ruhe führt. Dass er wirklich Leben im Überfluss für dich vorbereitet hat. Jetzt schon, im Hier und Jetzt. Damit segne ich dich. Amen. Vielen Dank euch.